Moin und herzlich willkommen zum Klönschnack, dem Podcast aus dem Romantikhotel Achterdiek. Wir nehmen Sie mit hinter die Kulissen und verraten Ihnen, was es bei uns Neues gibt. So sind Sie mittendrin im Inselgeschehen, auch wenn Sie eigentlich gerade noch zu Hause sind und sich auf Ihren nächsten Urlaub freuen. Vielleicht wollen Sie unser Achterdiek ja mal von einer ganz anderen Seite kennenlernen und haben Interesse daran, Teil des Teams zu werden? Auch darüber sprechen wir hier im Podcast. Weitere Infos dazu finden Sie unter traumjob-hotel.de. Viel Spaß beim Reinhören in den Klönschnack-Podcast aus dem Romantikhotel Achterdiek. Hier gibt es Seeluft für die Ohren. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klönschnack aus dem Romantikhotel Achterdiek auf Jüst. Bei uns zu Gast sind diesmal Gesche Behrens und ihre Mutter Christel Hanischmacher, die beide seit Jahrzehnten erklärte Jüst-Fans sind und für die die Insel über Generationen hinweg zu einem echten Herzenszuhause geworden ist. Und auch mit am Mikro ist natürlich Stefan Danzer, Inhaber und Küchenchef im Achterdiek. Schön, dass ihr da seid. Und bei euch ist Jüst ja wirklich Familiengeschichte. Könntet ihr uns mal erzählen, wie es dazu kam?
Ja, meine Mutter fuhr ganz früher. Wir haben also Verwandte gehabt. Mhm. Das heißt, Verwandte direkt nicht, aber wir haben es als Verwandte angesehen, dass mein Vater bei fremden Leuten mit 12 Jahren aufgenommen wurde. Mhm. Und sein Pflegevater hatte einen Bruder hier auf Jüst. Und zwar hatte der das Haus am Ufer. Mhm. Das war also eine relativ große Familie. Da waren 4 Söhne und eine Tochter. Und dann sind wir da als erstes mal hingefahren. Und irgendwann bin ich dann meiner Mutter einmal nachgereist. Da hat sie gesagt, du kommst auch mal nach Jüst. Und das war natürlich für mich als junges Mädchen mit 12, 13 Jahren ein tolles Erlebnis.
Und können Sie sich da noch dran erinnern, wie diese allererste Reise war? Sie haben jetzt gesagt, mit 12, 13. Gab es da noch was Besonderes, was Ihnen in Erinnerung geblieben ist?
Ja, also die beste Erinnerung ist natürlich das Bimmelbähnchen.
Ja.
Und wenn dann Hochwasser war, dann fuhr man so praktisch durchs Wasser. Das war schon für junge Leute und für Kinder natürlich ein großes Spektakel. Das war schon besonders.
Mhm. Und Sie sind ganz alleine gefahren da vom Anleger auf die Insel rüber?
Ja.
Okay. Hätten Sie denn damals schon gedacht, ich meine, da waren Sie ja erst 12, 13, aber hätten Sie damals schon gedacht, dass Sie irgendwann mal mit Ihrer eigenen Familie und auch Enkeln vielleicht auf die Insel fahren würden?
Nein, da habe ich natürlich nie dran gedacht.
Ja.
Zwar später, wenn meine Mutter alle 1, 2 Jahre nach Jüst fuhr, dann habe ich zwar auch schon mal gedacht, ach ja, ich besuche Sie mal. Mhm. Und das hat dann auch geklappt, wie ich schon mal berufstätig war. Und dann habe ich noch schöne Erinnerungen. Da gab es von Brunken ein Foto, da hatten sie uns fotografiert, wie wir beide am Strand entlang laufen. Also das sind so ganz intensive Erinnerungen.
Ja, das glaube ich.
Und dann die Ankunft natürlich. Mhm. Da standen Menschenmassen praktisch. So habe ich zumindest als Kind in Erinnerung gehabt. Und die schrien dann alle, oh, wie, bla, ist ganz lang gezogen.
Ja, das spielen wir gleich nochmal ein, dass alle, die das Lied vielleicht noch nicht kennen, sich da auch nochmal dran erinnern. Oder beziehungsweise daraus ist ja dann ein Lied entstanden.
Oh, wie, bla, oh, wie, bla, oh, wie, oh, wie, oh, wie, bla, oh, wie, bla, oh, wie, bla, oh, wie,
Gesche, wie war das denn bei dir? Wie hast du denn die Insel entdeckt?
Ich durfte ja auch schon relativ früh dabei sein. Und das erste Foto, was existiert, da war ich, glaube ich, 3. Meine Schwester war, glaube ich, 1,5 und saß noch in so einer Sportkarre. Und wir waren, glaube ich, mit meinen Großeltern, also mit den Eltern von meiner Mutter hier. Mhm. Und da gibt's also Fotos auch hinten zum Kaffeetrinken, hinten am Tennisplatz. Da gab's dann noch ein großes Café zu der Zeit. Und es gibt so ein Bild, ein Foto von mir, das liebe ich total und kriege auch mal Gänsehaut, wenn ich dran denke. Da gehe ich den Abgang von den Dünen runter. Ich weiß nicht genau, welcher es ist, aber es ist glaube ich, nicht der im Schwimmbad, sondern einer weiter. Ich habe so ein helles T-Shirt an, habe so ein Kopftüchlein, wie man das damals in den 60ern hatte, auf dem Kopf, so blau mit roten Pünktchen. Habe so eine kurze weiße Hose an, Brille hatte ich ja schon damals und habe so ein Teddy im Arm. Und ich laufe halt runter und werde von vorne fotografiert. Und das ist eins meiner Lieblingsbilder, auch wenn ich mich so da nicht mehr dran erinnern kann. an diese Szene. Aber das war so mein erstes Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf Hüst.
Ja, den Teddy hatte dir übrigens mein Vater auf Hüst gekauft.
Ach, das ist von Hüst. Ja, das ist ja neu, das wusste ich genau. Und den Teddy, den gibt's immer noch, der sitzt bei mir im Schlafzimmer, ist jetzt leider ziemlich alt und entfahrt und ein bisschen zerfusselt, aber den gibt's immer noch.
Ach, das gehört ja dazu, ne, dass die dann auch im Laufe der Zeit so ein bisschen verliebt werden, so, ne, die Teddy.
Und ein Auge fehlt und sowas, ja.
Ja, und kannst du dich noch erinnern, wie das Foto entstanden ist? Weil es gab ja damals auch diese Fotografen. Haben diese Fotografen am Strand auch Fotos gemacht oder nur bei der Ankunft? Das weiß ich gar nicht.
Auch am Strand.
Ah.
Denn das eine Bild mit meiner Mutter, das hat Bunken gemacht. Da lief auch immer ein Fotograf rum.
Konnte man sich dann nachher die Abzüge angucken und bestellen, wenn man wollte?
Ja, genau. Dann gab es Fotos von der Ankunft. Da wurden Fotos gemacht. Mhm. Und da weiß ich noch, wir waren ja auch da, da war ich 10, 12 oder sowas auch. Und dann waren wir natürlich auch mit Kindern unterwegs. Da gab es mehrere Bilder halt am Strand. Also eins erinnere ich noch, das waren so Freundinnen aus Bochum, zwei Mädchen, auch so alt wie wir. Mhm. Und meine Schwester und ich, wir hatten beide so ein weißes T-Shirt mit Blümchen drauf an und die beiden hatten auch irgendwie so gleiche T-Shirts an und wir stehen da um alle uns vier nebeneinander so umarmt. Und das Bild habe ich auch noch und dann gibt's noch ein Bild von mir und meiner Schwester, diesen Klinkerweg vor der Strandhalle.
Ja.
Wo dann Fotos auch von uns gemacht worden sind. Und da konnte man auch mal zur Brunke gehen. Das war meistens Brunke, glaube ich, ne?
Ja, das waren dann so große Wände wie das zum Beispiel, Riesenwände waren vor dem Laden und da waren alle
so Kontaktabzüge.
Da musste man nur suchen, bis man dann endlich sein eigenes Foto gefunden hat.
Genau.
Ach ja, das ist bestimmt eine schöne Erinnerung auf jeden Fall. Und diese Fotografen, sind die so auf der ganzen Insel unterwegs gewesen oder mehr so am Strand und am Anleger?
Überall.
Ja, nee, ich meine eher nur am Bahnhof, habe ich in Erinnerung, und am Strand.
Mhm. Genau, und oben dann auf der Strandpromenade, da waren die auch unterwegs. Mhm. Und dann hat man so ein kleines Schnipselchen auch manchmal in die Hand bekommen,
wo
eine Nummer drauf stand. So irgendwie so eine so ein Mini-Streifen. Stimmt, das erinnere ich auch noch.
Das habe ich vergessen.
Also einer der berühmtesten Fotografen, das ist ja so eine Anekdote dazu, von Foto Brunke, war ja der Otto Walkes. Also der zu seiner ganz jungen Zeit war der auf Hüst und war, ich glaube, zwei Saisons bei Foto Brunke als Fotograf.
Ach, das ist ja witzig.
Das ist ja interessant.
Ja, also der hat hier seine Karriere begonnen, bevor man ihn kannte.
Ja, da weiß man jetzt natürlich nicht, ob man vielleicht von Otto Walkes fotografiert wurde früher, ne?
Theoretisch, genau.
Das wäre ja noch lustig.
Das wäre ja wirklich eine schöne Sache, ja. Und Gesche, was hast du denn noch so an Erinnerungen an die Insel? Gab es da eigentlich schon auch den Schiffchenteich? Ja, ne? Den gab es doch
auch
schon.
Ja, klar, natürlich. Den Schiffchenteich gab es auch schon. Und dann hatten wir, das gibt es ja herrlicherweise heute immer noch, diese Segelschiffchen mit dem roten und dem blauen Rumpf. Mhm. Mit dem Holzmast und den festgestellten Segeln. Und dann hatten wir, also meine Schwester und ich, wir hatten beide so ein Schiffchen und dann wurde dann auch gefahren. Und dann war das manchmal so, dass dann kein Wind war und da blieben die mitten auf dem Schiffchenteich stehen und da musste immer einer von den Erwachsenen rein und das wieder Hose hochkrempeln und wieder zurück. Und dann gab es irgendwann mal ganz modern, gab es so kleine Motoren, die man an der Seite dran kleben konnte. Ne, und dann sausen dann die Segelschiffchen von alleine da durch die Gegend. Ne? Und dann gab es aber diese Flitzer gab es noch nicht, ne? Diese Motorbötchen, die es mittlerweile gibt, die ferngesteuerten, sondern man war wirklich bei diesen Segelschiffchen auf den Wind angewiesen oder auf diesen kleinen Motor, den weiß ich noch, der war so weiß-orange, den konnte man aufpauken, dass die Batterie da reinkam. Und der Nachteil beim Segelschiff ist natürlich, dass man den nicht hinten anbringen kann, sondern an der Seite und dann fuhren die Segelschiffe natürlich immer im Kreis.
Ganz genau.
Ja, das war sie noch.
Aber so schön, wenn man heute auf dem Teich noch diese kleinen Segelboote.
Ja, die gibt's immer noch, genau.
Ja, genau. Und die Segelboote, die gibt's exakt genauso immer noch mit dieser kleinen Möwe an der Seite. Es ist also schon seit 50 Jahren so.
Ja, ich glaube, dieses Spielwarengeschäft, was dann da am Schiffchenteich ist, das hat sich da, glaube ich, auch drauf spezialisiert, auf so bestimmte Formen von Segelbörtchen.
Ja.
Wir hatten ja auch noch mal drüber gesprochen, da konnte man damals noch Burgen am Strand bauen, oder?
Ja, genau, da weiß ich immer noch, da waren das irgendwie die Väter immer, die da so eine totale Aktion draus gemacht haben.
Das ist heute immer noch so.
Da wurde morgens hingegangen, da wurde gegossen, da wurde mit Muscheln Muster draufgelegt und dann waren das natürlich auch mal totale Katastrophen, wenn ein Hochwasser kam und die vordere Reihe auch überschwemmt war.
Oh ja.
Ne, aber mit diesen Burgen, ich fand das total immer toll und vor allem, weil die sich so viel Mühe gegeben haben und dann wurden die auch teilweise richtig tief gebuddelt. Mhm. ne, dass diese Strandkörbe oder diese Strandzelte, die es ja früher waren, wirklich tiefer lagen. Also man musste wirklich drei Stufen runtergehen, um in diese Burg reinzukommen.
Das wurde ja alles noch viel mehr zum Ort hin, die Burgen gebaut. Heute muss man zum Wasser, wer weiß, wie weit laufen. Das war damals nicht.
Nee, genau, der Strand ist erheblich tiefer geworden über die Zeit. Und früher war es definitiv schmaler.
Ja. Da stand so ein grüner Wagen immer. Da war wahrscheinlich die Aufsicht drin, vermute ich mal. Und dann wollte ich mal als junges Mädchen da mal schwimmen gehen. Und dann haben die mit mir geschwimmt. Es ist so viel Wind und das ist ja die Unterspülung.
Ja,
Und sie gehen nicht ins Wasser und da haben die vielleicht geschwimmt. Nee, das wollen die nicht, weil das zu gefährlich war.
Ja. Stefan, weißt du denn, warum das mit den Strandburgenbauen nicht mehr erlaubt ist?
Nee, Strandburgen darfst du bauen. Ich glaube, dass es einfach nachgelassen hat, dass der Ehrgeiz der Väter weg ist.
Aber ich dachte, das darf man nicht.
Doch. Echt? Also es gibt auch noch vereinzelt welche, aber nicht mehr in der Häufigkeit, wie es früher war. Mhm. Eine ganze Zeit lang hat Heino so eine Aktion gehabt, wo man quasi so eine Burg gegen das Hochwasser gebaut hat, wo man dann zwei Mannschaften hatte und jeder hat in seiner Mannschaft die Burg gebaut und man hat dann gegen das auflaufende Wasser getrotzt und die Burg, die am längsten überlebt hat, hat dann gewonnen. Das war immer eine große Aktion. Aber Heino ist ja auch ein bisschen schon in die Jahre gekommen. Das gibt es leider Gottes auch nicht mehr.
Ja, wir sind ja noch ein paar Tage auf der Insel. Dann können wir ja noch mal ein bisschen loslegen hier.
Nein, aber Juli, August gibt es schon noch ein paar Burgen. Und die sind auch immer noch verziert oder mit Jüst 2025, 26 damit Muscheln belegt. Also, wie gesagt, nicht mehr so viele, aber es gibt schon noch.
Ach, ich hatte jetzt gedacht, das hat schon was mit Küstenschutz zu tun und all so.
Nee.
Oh, okay, es ist einfach nur das mit dem Mangel.
Und dann haben die ihr Eimerchen dabei, ihre Klettkelle und Gießkanne.
Genau,
die Gresche gerade sagte, ist ja ganz wichtig, sonst würde der Sand ja nicht festhalten.
Ja. Und da sind die immer wirklich mit zwei schweren Gießkannen zum Wasser gelaufen und wieder zurück.
Gehegt und gepflegt.
Genau. Ja, und wenn ich jetzt dran denke, weil jetzt müssen die ja viel weiterlaufen, weil früher war der Weg nicht ganz so weit bis zum Wasser.
Vielleicht ist das auch der Grund, die langen Wege, dass keiner mehr Lust hat, so lange Wege zu machen. Ja, und die Strandkörbe, die gab es ja noch nicht, sondern da gab es ja diese Zelte, wie ihr gesagt hattet.
Mit gestreiftem Stoff, blau-weiß, rot-weiß.
Also die waren ja, glaube ich, eher so als Umkleide gedacht. Also ich weiß, man konnte sich zwar reinsetzen, aber ich glaube, dass das eigentlich eher so, dass man hatte seine Sachen da, die waren geschützt vor Wind und Wetter und man konnte sich natürlich auch vorne was davor hängen und konnte sich dann da umziehen. Ich glaube, die hatten so ein bisschen mehr Nutzen. Die Strandkörbe sind ja eigentlich eher da, um sich relativ gemütlich so ein bisschen legen zu können. Mhm. Also im Strandzelt konnte man sich ja gar nicht legen, da war ja einfach nur ein Brett zum Sitzen.
Ja, zum Sitzen, damit man seine Socken und Schuhe ausziehen konnte. Oder
ja, genau.
Und habt ihr bei euch noch Erinnerungen an so typische Inselrituale, die ihr hattet oder irgendwas, was immer gegessen wurde oder was dazugehört, was man auf jeden Fall macht?
Woran ich mich immer total erinnere, ist Milchreis mit Zimt und Zucker. Das gab es zu Hause nicht, soweit ich mich erinnere. Und das gab es dann immer in der Strandhalle unten in diesem kleinen. Muschel hieß das früher, ne? Ja, genau. Weil wir gestern noch drüber gesprochen haben. Und da gab es immer. Da gab es dann immer diesen Milchreis. Und dann ordentlich dick und fett Zimt und Zucker drauf, was wir zu Hause ja nicht durften, so dick Zucker drauf. Und dann möglichst vielleicht auch noch ein Eis mit zum Strand nehmen, aber das scheiterte dann oft daran, dass das Eis dann ziemlich viel Sand hatte obendrauf, wenn viel Wind war. Das war ja auch nur eine Knirsche, das ist immer schön zu sehen.
Lecker, ja.
Lecker.
Ich dachte, das wäre dann schon den Möwen zum Opfer gefallen, aber die waren da noch ein bisschen zurückhaltender.
Ja, deutlich.
Okay.
Ja. Oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass die Möwen früher irgendwelche Sachen geklaut haben.
Nein.
Haben sich evolutionstechnisch dann auch weiterentwickelt.
Die stehlen jetzt ganze Fischbrötchen im Gehen aus der Hand. Also das muss man ja schon fast bewundern, was das für Flugkünstler geworden sind so im Laufe der Zeit.
Nee, das war früher nicht. Nee.
Also früher gab es ja auch überall die Dickmilch.
Ja, genau.
War ja wirklich in der Pflicht, hieß es damals, gegenüber vom Warmbad. Das war ja wirklich nur für diese Dickmilch. Das heißt, sie wurde ja selber gemacht, da wurde die frische Milch in solche Schüsseln gegeben oder in Suppenteller und wurden ins Regal gestellt und nächsten Tag war die ja dick. Und die gab es dann auch mit Zimtzucker oder mit Beeren oder mit Früchten. Und das gab es an der Wilhelmshöhe, das gab es also wirklich, da waren die spezialisiert drauf. Und das war somit ihre Haupteinnahmequelle, diese Dickmilch, weil die kostete ja quasi nichts, außer so eine Kelle Milch. Und das war auch große Tradition auf Houston, in diese Milchbars zu gehen oder Milchstuben.
Und ihr habt mir aber auch schon verraten, dass nicht jeder in eurer Familie ein echter Strandfan war, oder? Da gab es doch mal so Besonderheiten, ne?
Kann Gesche erzählen.
Ja, wie gesagt, also da gibt's auch ein schönes Foto zu. Meine Schwester ist ja 1,5 Jahre jünger. Das heißt, als wir 1967 auf Wüs war, war sie noch klein, konnte, glaube ich, noch nicht laufen, saß in der Sportkarre. Und dann gibt's ein Foto, wo sie auf dem auf diesem typischen 60er-Jahre gestreiften Bademantel von meinem Vater sitzt und einfach auf dem Bademantel gesessen hat, die Hände hoch hatte, weil sie es total furchtbar fand, an den Händen Sand zu haben. Da hatte sie wohl mal irgendwie Traum gefasst und hat dann irgendwie jedenfalls total rumgebrüllt. Deswegen saß meine Schwester immer auf diesem Bademantel fernab von irgendwie Sand. Immer so 1 Meter vom Sand entfernt.
Aber das gleiche Bild habe ich auch im Kopf, weil bei uns war es ja Lea, unsere erste Tochter. Und wir hatten dann gedacht, da hatten wir ja noch die Marie-Louise. Und dann haben wir uns gedacht, wir nehmen uns mal so für den Nachmittag, weil ich hatte immer nachmittags frei, Teildienst. Wir nehmen uns einen Strandkorb und haben dann im Westen einen Strandkorb gehabt für ein Jahr und haben gedacht, wir tun dem Kind was Gutes. Wir haben da unsere Spielsachen vor Ort und gehen da einfach nachmittags, wenn ich nach Hause komme, dahin und sind eben am Strand. Und Lea hat es gehasst. Also Lea wollte nicht ins Sand und die hat genau, wie Gesche es gerade beschrieben hat, alle Viere nach oben gestreckt und wollte auf keinen Fall Berührung mit Sand haben. Und dann haben wir das auch relativ zügig gelassen, weil es überhaupt keinen Sinn machte.
Und das haben die beiden dann auch so lange Zeit durchgehalten, da einfach so zu sitzen und irgendwie zu hoffen,
dass sie wieder... Ja, Lea wollte das nicht, mochte sie nicht. Kaya war da ganz anders, aber Lea wollte das nicht.
Nee, Maike saß dann da.
Ja, und dann hat sich das über die Zeit entwickelt, dass jetzt Jüs zum Treffpunkt für die ganze Familie wurde bei euch. Und da gibt es ja auch noch so einen speziellen, sage ich jetzt mal, einen speziellen Moment in Anführungszeichen, und zwar den 75. Geburtstag von Ihnen, Frau Hanischmacher. Da gab es ja dann mal ein besonderes Highlight, wenn man das so nennen kann.
Da konnten wir nicht im Achterdieg wohnen, weil, wir waren ja meine Mutter, meine Schwester mit Familie und ich mit Mann und Sohn und also meine Schwester mit ihrem Mann und den beiden Kindern. Und da war im Achterdieg leider kein Platz für so viele Menschen. Und deswegen sind wir ausgewichen zur Frese und haben dann da gewohnt. Und dann waren wir halt im Schwimmbad und haben halt mit den Kindern rumgetobt. Und ich habe meinen Neffen so in die Luft geworfen. Und dann ist er runtergefallen natürlich, aber mir auf die Nase. So, und dann hat das total geblutet und ist mega dick geworden. Und dann gleich zum Arzt und mit dem Inselflieger aufs Festland geflogen, mit dem Taxi jetzt ins Krankenhaus, Nase bandagiert und gekühlt und was weiß ich was alles. Und dann wieder Taxi, Inselflieger zurück. Also das war dann so der 75. Geburtstag meiner Mutter, wo ich dann das Essen auch noch verpasst habe, weil ich dann den Abend in Norden oder Norddeich, das weiß ich gar nicht mehr, im Krankenhaus verbracht habe.
Ja, Krankenhaus war in Norden, ja.
Aber das sind dann so die echten Jüst-Fans, die kommen auch mit gebrochener Nase wieder zurück und feiern weiter, ne, sozusagen.
Ja, genau. Ja, das hat mich da nicht weiter von abgebracht.
Frau Hanischmacher, wenn Sie heute so auf diese ganzen Urlaube zurückblicken, warum hat Jüst Ihre Familie so lange begleitet? Was ist das Besondere für Sie?
Also da muss ich ja direkt nachdenken, weil das so im Grunde genommen so viel ist. Also es ist ja so, wenn man mit dem Schiff ankommt, also man ist in einer ganz anderen Welt. Man vergisst das, was zu Hause ist, und man ist einfach da und holt tief Luft und ach ja, jetzt gehe ich erstmal ins Hotel und guck mal. Und dann weiß man, ach, ich kann zum Strand gehen, ich kann Fahrrad fahren, ich kann was weiß ich was alles machen. Und das ist also einfach nur sofort Entspannung. Und das finde ich eigentlich wunderschön.
Was macht diesen Ort für dich so besonders, Gesche?
Ja, erstmal auch diese Ruhe einfach. Ja. Also dieses auch, also was ich einfach komplett genieße, ist diese komplette Autofreiheit, diese Ruhe. Auch diese E-Post-Auto geht so gerade noch und der Arzt selbstverständlich ein Auto. Aber ich finde das einfach total herrlich. Also ohne da jetzt in diesem antiquierten, früher war alles besser, festzuhalten, gar nicht mal, sondern wirklich diese absolute Ruhe hier, dass man wirklich hier ankommt, vom Schiff steigt und einfach sich sofort so eine Ruhe ausbreitet, weil die einfach auch, selbst wenn das Dorf voll ist, irgendwie im Dorf gelebt wird oder wenn man über den Strandübergang drüber geht und diese Weite sieht. Ich kenne ja viele Strände dadurch, dass mein Mann und ich ja Segler sind und viel am Meer sind, aber auf Jüst ist es einfach besonders. Diese Länge der Insel rechts und links, wenn man von oben auf den Strand runtergeht, das ist einfach ja bombastisch. So diese Ruhe und ja dieses Schöne, und dass es viel nicht ist, so dieser neumodische Kram, würde ein Norddeutscher sagen. Ne? So, und ich genieße das auch, dass es nicht so diesen Sylt-Charakter hat oder diesen Schickimicki. Ja. Es gibt so ein paar Anzeichen, wo ich ein bisschen denke, so bei Klamottenläden muss das sein. Ne, so überteuert oder sowas, weil ich finde, das ist in meinen Augen, kann man natürlich Sachen verkaufen, die ein bisschen teurer sind, darum geht das nicht, sondern dieses, ich persönlich mag dieses Sylt-mäßige nicht, deswegen fahre ich auch nach Jüst und nicht nach Sylt. So, um das mal, also ohne jetzt abfällig mich über Sylt zu äußern.
Ja, ein klarer Punkt, ne?
Aber für mich ist Jüst einfach genau das Ruhige, das Kleine, das Überschaubare. und das nicht Überzogene.
Und was macht das Achterdiek für dich so besonders? Weil ihr seid ja nun wirklich schon auch sehr lange Stammgäste. Da muss es ja irgendwas geben, was euch immer wieder hinzieht.
Ja, ich bin ja jetzt, habe ich extra nochmal nachgeguckt, ich bin ja jetzt das 11. Mal hier. Meine Mutter, glaube ich, das...
Also zurückverfolgt haben wir es mal an der Rezeption bis 2015. Und davor war das nicht mehr feststellbar.
Genau. Da haben wir ja quasi übernommen und das Bühler-Programm gibt nicht mehr alles her. Wir haben auch das Programm gewechselt zwischenzeitlich. Aber ja, sie kommen schon gefühlt für uns immer.
Genau, genau. Also und dadurch, dass du natürlich zweimal manchmal im Jahr kommst, bist du natürlich auch schon viel.
Ja, in den letzten Jahren kommen zweimal.
Genau.
Herr Danzer hat gesagt, Sie sind ja wieder zu Hause.
Genau. Ja, auch schön. Ja, also es ist genau das einfach. Nur, dass man hier begrüßt wird und dass man weiß, wer man ist. Es ist einfach sehr, sehr familiär. Man ist nicht irgendwie so irgendein Gast, sondern ich empfinde das schon, dass man hier Mensch ist, also Gast und Mensch. Weil ich kenne das auch von Hotels, dann ist man halt ein Gast, so ein No-Name-Gast. Und das macht es einfach aus. Oder wenn man durchs Dorf geht und jemanden trifft, dann bleibt man kurz stehen und schnackt. Und das haben wir auch schon öfter früher gemacht. So, wenn man sich gesehen hat, auch mit den Hunden oder so, dann bleibt man stehen und spricht miteinander.
Wir waren gestern zum Beispiel, sind wir erstmal patschnass geworden, wir beiden.
Oh ja.
Und haben also nicht abgewartet, ach, der Regen könnte ja wohl aufhören. Aber das hat er dann doch nicht getan. Und dann sind wir da im Dorf in ein Café gegangen. Die kennen mich auch schon. Ach, du bist auch wieder hier. Die haben mich einfach schon im vorigen Jahr geduzt. Und dann kam die Chefin an und hat mich in den Arm genommen. Ich freute sie, dass ich wieder da war.
Ja,
ach, das,
ja,
ist
das macht ja just aus. Man kennt sich, es ist klein, überschaubar. Und es bleibt ja doch so ein bisschen, wie es war und wie es ist. Und das ist ja auch das, was man möchte.
Stefan, was glaubst du denn, was ist so euer Geheimnis, dass ihr eure Stammkunden so gut an euch binden könnt? Plauder doch mal aus dem Nähkästchen.
Oh ja.
Naja, ich kann ja nur mutmaßen oder schätzen, aber was uns natürlich stark macht, ist, dass wir unsere Gäste kennen, dass wir unsere Gäste, also mit unseren Gästen ja sehr vertraut sind, dass wir ja sehr viele und sehr langjährige Mitarbeiter haben, die natürlich, also das kann ja nicht von einem oder zwei oder drei Leuten abhängig sein, sondern das muss ja wirklich eine ganze Pulk sein. Und wir haben über 20 Mitarbeiter, die mehr als 5 Jahre bei uns sind. Und die kennen natürlich die Gäste, die kennen ihre Vorlieben, die wissen, was man sich wünscht. Man kennt die Gäste mit Namen, man kann sie ansprechen. Man hat eine Beziehung über Themen, die man sprechen kann. Also es ist schon dann besonders, wenn man an der Rezeption ist, im Service ist oder egal wo, selbst der Hausmeister erkennt einen ja wieder. Man weiß, wo man den Koffer hinbringen muss, muss nicht nach der Zimmernummer fragen. Also das sind einfach so viele Kleinigkeiten, die das dann ja besonders machen vielleicht. Oder man fühlt sich einfach wohl und zu Hause, wie Frau Hanisch-Macher sagte, man kommt eben nach zu Hause. Man muss nicht suchen, was ist alles anders oder wo muss ich mich zurechtfinden, sondern man kennt sich aus, man weiß, wo man ist. Und ich glaube, dass das schon der Faktor ist, den es besonders macht und der einen auch sofort in dieses Zur-Ruhe-Kommen, Erholung bringt. Und das ist ja das, was man von Urlaub eigentlich möchte wahrscheinlich.
Ja, das glaube ich auch.
Ich komme in mein Zimmer und sehe, ach, ich hatte immer mal ein paar Wünsche. Ich möchte das eine so haben und das Bett so. Und dann ist das alles so, wie ich das gerne hätte. Und das ist also wirklich ganz toll.
Ja, wenn wir sowas wissen, dann ist das auch notiert und dann wird es auch umgesetzt.
Ja, aber das Team kann ja auch dann sehr verschwiegen sein, wenn es darum geht, kleine Geheimnisse zu bewahren oder kleine Überraschungen. Da gab es doch auch eine schöne Sache, die Sie erlebt haben, Frau Hanisch-Macher. Vielleicht mögen Sie das ja mal erzählen.
Ja, das war auch wieder mal im Mai, wie ich hier war und stehe ja nicht so früh auf hier wie zu Hause. Und plötzlich klopft es bei mir, das war wohl 8 Uhr. Da denke ich, ach, wer will denn da hier heute Morgen im Hotel?
Zimmerservice.
Und dann bin ich also im Schlafanzug an die Tür gegangen und wer stand da? Meine Tochter. Da habe ich mich nur gewundert, oh, kommt die denn so früh her? Aber das Hotel hatte dicht gehalten, die wussten das alle und ich war sowas von... soll ich mal sagen, geplättet?
Genau.
Ja, genau. Dann hatte ich heimlich hier angerufen, das Zimmer organisiert und dann wussten sie natürlich auch, dass ich schon zum Frühstück da bin, dass da sein werde, aber dann durfte sie natürlich noch nicht zum Frühstück erscheinen, weil dann hätte sie ja gesehen, dass schon für 2 gedeckt ist und ja, das war schon toll. Das hat
ja
schon Spaß
stimmt.
gemacht.
Und da haben sich alle gut dran gehalten und keiner hat was verraten. Das ist ja
auch
schön.
Keiner hat gelächelt.
Ja. Und Frau Hanisch-Macher, Sie haben auch noch eine ganz besondere Erinnerung an das Achterdiek und Weihnachten.
Ja,
können Sie uns das auch noch mal erzählen, was
das
ist?
Was ich ganz schön fand und heute ganz besonders in Erinnerung hatte, dass im Foyer ein großer Tannenbaum stand. Der war auch unten ausladen und der war bis unter die Decke. Also das war schon sehr schön. Und dann hatte ich aber von irgendeiner Freundin eine schöne Weihnachtsgeschichte mal geschickt bekommen. Und da denke ich, ach, die könnte ich eigentlich mit nach Houston nehmen. Und dann habe ich Frau Danzer gefragt, schauen Sie mal, ich habe da eine ganz nette Geschichte. Was meinen Sie wohl, könnte ich die Heiligabend, wenn wir uns alle im Foyer treffen, könnte ich die dann vorlesen? Dann hat sie die durchgelesen und sagte, ja, das können Sie vorlesen. Und dann habe ich die vorgelesen. Und das war also eine witzige Geschichte mit einem uralten Tannenbaumständer, der also irgendwo in einem Keller gefunden wurde bei einer Familie. Und dann hatten die den Tannenbaum draufgestellt. Und plötzlich sauste dieser Tannenbaum in die Runde und die ganze Familie war erschrocken, aber auch teilweise begeistert. Diese Geschichte, ich müsste sie noch zu Hause haben, aber war so witzig. Und viele wollten die dann auch kopiert haben.
Ach schön, ja. Gesche, du machst dir aber auch Gedanken darüber, das haben wir im Vorfeld besprochen, wie sich so die Insel verändert, also so, was es so für die Zukunft gibt. Was hast du da für Wünsche an die Insel sozusagen?
Ja, was ich daran merke, ich bin ja auch auf Facebook in der Youth-Gruppe drin und da bekommt man natürlich auch als Außenstehender oder als Gast ein bisschen was mit. Und man sieht dann auch immer, und das sieht man natürlich auch daran, dass es so Makler irgendwie auf Youth gibt. Und dann frage ich mich natürlich, wenn hier ein Ferienhaus nach dem anderen hochgezogen wird, wo bleiben die ganzen Menschen, die hier arbeiten? Wollen. Und wenn wir hier als Gäste hinkommen, braucht das Hotel oder alle Hotels, das liegt ja nicht nur am Achterdieck oder der Supermarkt, alle brauchen Mitarbeiter und alle Mitarbeiter müssen ja hier auf der Insel wohnen, weil durch den tidenabhängigen Fährverkehr ist es ja nicht möglich, wie auf anderen Inseln da täglich irgendwie zu pendeln. Und dann denke ich mir immer, wird auch an die Menschen gedacht, die hier arbeiten müssen. Ich meine, nicht alle, so wie ich das vom Achterdieck mitbekomme, die ja dafür sorgen, dass die Mitarbeiter hier eine Wohnmöglichkeit haben oder am Anfang oder da unterstützt wird. Und da denke ich mir dann, es kann ja nicht angehen, dass der Kommerz oder das Geld wichtiger ist als die Mitarbeiter hier, weil was haben wir davon als Gäste, wenn hier irgendwann die Mitarbeiter oder alle Menschen, die hier arbeiten wollen, müssen, keinen Wohnraum mehr haben, dann wird es auch für uns keine Möglichkeit mehr geben, hierher zu fahren, weil dann einfach keiner da ist, der hier arbeiten kann.
Absolut.
Das finde ich schon ein bisschen gruselig.
Ja, das können wir mal an den Stefan weitergeben. So als Frage, gibt es da bei Neubauten, gibt es da irgendwie eine Regelung, dass man sagt, so und so viel Prozent des Wohnraums müssen auch für Einheimische vorgesehen sein?
Also politisch wurde natürlich viel versucht, diesen Ausverkauf der Insel zu stoppen. Also es war ja dieses, weil Sylt ja vorhin genannt wurde, also diese Syltanisierung, dass man einfach Betongold hortet, statt irgendwelches Geld auf den Konten, weil es keine Zinsen gab. Und es hat uns natürlich auch heimgeholt. Und die politische Gemeinde hat versucht, so einiges dran zu verbessern, zu optimieren. Und wie du sagst, also es war früher 10% festvermieteter Wohnraum oder erstwohnsitzender Wohnraum pro Immobilie. Mhm. Das haben sie dann auf 20% erhöht. Aber natürlich gibt es auch da wieder Möglichkeiten, das irgendwie zu umgehen oder so zu gestalten, dass man dann eben doch keinen fremden Dritten im Haus hat, weil es geht ja meistens um die Festländer, die dann eben Zweitwohnsitz hier schaffen. Und man kann natürlich über Mieten und das Geld, das man dafür aufruft, natürlich auch steuern, ob man da jemanden drin haben möchte oder nicht. Man kann ja dann trotzdem sagen, ja, diese Einliegerwohnung existiert ja, aber es will sie keiner mieten. Und im Zweifel wird sie dann im Sommer doch an irgendwelche Familienmitglieder oder andere befreundete Dritte dann vergeben. Insofern, also so wirklich 100% luftdicht ist es nicht. Und auch so ein bisschen dieses Airbnb ist natürlich so mit nicht ganz offiziell vermieten. Da geht es ja auch nicht nur darum, dass man den Wohnraum hat, was natürlich schon das Wichtigste wäre, sondern es geht ja auch darum, dass man an der Gewerbesteuer beziehungsweise am Tourismusbeitrag vorbeirutscht, also was ja unsere Infrastruktur finanziert. Und da haben wir natürlich schon einige Baustellen und auch einige Dinge offen. Also der Rat, der letzte Rat, der gewählt wurde, der hat sich eigentlich auf die Fahne geschrieben, Wohnraum für Insulaner zu schaffen. Also das ist auch losgetreten und wird auch forciert, aber wie man weiß, ob es jetzt in der großen Bundesrepublik ist oder im kleinen Jüst, so einfach geht es nicht und so schnell geht es auch nicht. Und im Endeffekt wird der Wohnraum heute gebraucht und nicht erst morgen und übermorgen. Das heißt, das sind einfach Jahre, die da vergehen von Entwicklung über Planung, über Grundsteinlegung, bis dann irgendwie mal was fertig ist. Und alles, was eben subventioniert wird, hat ja irgendwelche Voraussetzungen. Das heißt, irgendwie wird da immer dieser Mietschlüssel, der Bundesdurchschnittsmietschlüssel genutzt, oder der Einkommensschlüssel. Und wenn man hier also mit zwei Verdienern selbst im Bereich vom Mindestlohn arbeitet, würde man schon mal nicht mehr diesen Schein bekommen, um so eine Wohnung mieten zu dürfen. Also Da sind noch viele Dinge offen, die man eigentlich politisch klären müsste. Und jetzt für uns selbst gesprochen, ja, wir haben von vornherein versucht, Wohnraum und auch, was die Qualität und Quantität angeht, zu schaffen. Das ist natürlich eine große Herausforderung, was auch finanzieller Art ist. Haben es aber ganz gut hinbekommen, aber alles in allem ist natürlich so, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich irgendwie selber um Wohnraum kümmern, ist schwierig. Es gibt keinen Markt, das ist sehr, sehr teuer. Und unterm Strich muss man es ja irgendwie dann eben schon bezahlen können. Und da ist natürlich das Einfachste, wenn der Arbeitgeber, sag ich mal, zu vernünftigen Preisen Wohnraum bieten kann. Ja, also noch einiges offen.
Danke dir dann erstmal für die Insights. Und liebe Gesche, liebe Frau Hanischmacher, vielen Dank, dass ihr eure Inselgeschichten mit uns geteilt habt. Und auch an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und vielleicht haben Sie ja auch selber so einen Ort, der Sie durch Ihr ganzes Leben begleitet. Wir freuen uns, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und freuen uns auch über eine Bewertung bei Spotify. Dann bis zum nächsten Mal beim Klönschnack. Macht's gut und bleibt norddeutsch entspannt. Tschüss.
Tschüss, Betty.
Tschüss. Und tschüss.
Free audio post-production by Alphonic.com.